Hallo?
Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit
Matthias Bettag.
Viel Spaß.
Deine digitale Transformation wird jetzt eingeleitet.
Huch, was war denn das jetzt gerade? Was ihr da gerade gehört habt, war die Einleitung zur aktuellen Folge. Und erstmal herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von die Sendung mit der Metrik. Und was heißt denn jetzt hier digitale Transformation? Warum sprechen wir denn jetzt darüber? Und vielleicht, ich bringe euch mal so eine kleine Analogie. Vielleicht kennst du das ja auch. Du bist vielleicht jemand, der so jeden Tag viel mit Computern arbeitet und dann kommen irgendwie plötzlich Menschen auf dich zu und die möchten, dass du dann deren Computer reparierst, weil du kennst dich ja angeblich damit ganz gut aus. Ne? Oder vielleicht sowas anderes, du bist vielleicht in Photoshop einigermaßen fit, hast vielleicht das eine oder andere Bild auch schon mal ein bisschen aufgehübscht und plötzlich kommen Menschen auf dich zu und sagen, hey, kannst du nicht hier mein Layout machen, weil du kennst dich ja mit Photoshop aus. Ne? Und so im Endeffekt ist das vielleicht so ähnlich mit digitaler Transformation. Ne? Weil das ist ein aktuelles Buzzword und ihr habt das sicherlich nicht das erste Mal jetzt gerade gehört. Da ist es ähnlich wie mit den gerade gehörten Geschichten. Es gibt viele, die das irgendwie betrifft, ja? Aber wenige, die das vielleicht richtig angehen oder überhaupt grundsätzlich mal verstehen. Und natürlich ist auch die Frage, was hat denn Web- und Digitalanalyse mit digitaler Transformation zu tun. Und das werde ich mal versuchen, gleich aus unserem Gast herauszukitzeln. Und das ist heute Matthias Bettag. Und ich möchte euch Matthias kurz vorstellen. Wer nach ihm googelt, der wird erstmal eine Welt voller Interviews finden. Aber neben dem Interview-Dasein führt er halt auch noch, ich sag mal, ein reguläres Business, ist Co-Chair des Digital Analytics Hubs. Das ist eine Fachkonferenz für Senior Analytics-Experten und die findet einmal im Jahr zurzeit in den USA statt. Und wer die Veranstaltung noch nicht kennt, der sollte sie sich vielleicht mal genauer anschauen, denn dort sind einfach sehr viele Menschen, die auf Senior-Level über Digital Analytics sprechen. Und für viele ist das die favorisierte Konferenz sogar. Und dort wird eben im Wesentlichen auch viel Networking betrieben. Man schließt sich quasi 2 Tage lang mit Leuten, mit gleichgesinnten Leuten ein und kann dabei neue Ideen generieren und viel, viel Wissen tanken. Er ist außerdem stellvertretender Vorsitzender der Digital Analytics Association in Deutschland. Tutor für Digital Analytics, Online-Kurse bei der University of British Columbia, hat auch im Fachbeirat der eMetrics immer mal wieder eine Rolle gespielt und aktuell nebenbei auch noch, quasi nebenbei auch noch Geschäftsführer bei Digital Motion und kümmert sich dort eben unter anderem auch speziell um Unternehmen, die sich der digitalen Transformation stellen, aus dem E-Commerce-Bereich, Finanzen, Versicherung und so weiter. Und da berät er im Wesentlichen zu Strategien, Organisation, was zu tun ist letztendlich, um sich digital zu transformieren. Und ja, wenn das alles noch nicht genug ist, dann ist er eben auch noch selbstständig. Er hat hier und da dann auch sicherlich noch einiges damit zu tun. Und jetzt sage ich aber erstmal herzlich willkommen, Matthias.
Hallo Mike.
Schön, dass du wieder dabei bist. Ich muss sagen, wieder dabei bist, weil wir hatten diese Aufnahme schon mal und wir haben, glaube ich, wirklich sehr wertvollen Inhalt transportiert und dann ist bei der Technik irgendwas nicht in Ordnung gewesen. Und deswegen finde ich es unglaublich klasse, dass du dich heute nochmal zur Verfügung stellst, hier diese Aufnahme zu machen. Und ich glaube, das ist absolut wert. Ne? Und
wie gesagt. Sehr gerne. Vielen Dank. Ja. War mir selber unangenehm, die Stimme so verzerrt zu hören. Das müssen wir einfach nochmal machen.
Genau. Matthias, lass uns einfach direkt starten. Ich würde dich einfach bitten, mal zu erklären, wie du zur Webanalyse gekommen bist.
Ja, gute Frage. Ich bin einer der vielen Quereinsteiger in diesem Beruf aus der Zeit vor, ja, in den frühen Nullerjahren. Ich war mal Krankenpfleger in meinem ersten Beruf, habe dann Medieninformatik studiert. Damals dachte ich ganz am Anfang noch, das wäre Richtung Grafikdesign, aber es war tatsächlich viel Informatisches. Dann war ich mit einer kurzen Zwischenzeit, war ich dann Webmaster bei Schering damals noch, bevor die von Bayer gekauft wurden. Und als Bayer Schering gekauft hat, bin ich aus der Webentwicklung für den lokalen Standort auf den Global E-Marketing-Bereich gekommen, wo es unter anderem um eine jahrelange Migrationsprojekte ging mit hunderten von Webseiten. Und das war so ein halbes IT-Projekt, gesteuert aus dem Business. Allerdings habe ich relativ schnell geguckt, nicht, was kostet es, eine Seite technisch von A nach B zu wuppen, und auch eine neue Plattform und einen neuen Code und so weiter, sondern ich habe immer geguckt, wie performen die Seiten eigentlich, und darüber habe ich mich dann mit Zielen, Zielgruppen und der ganzen Webanalyse beschäftigt und bin darüber immer tiefer eingedrungen. So ging das bei mir los.
Ja, so ein bisschen ein Klassiker irgendwie, ne? Also es gibt ja viele Webanalysten, die irgendwo diesen Quereinstieg gewagt haben, weil man kann es ja ohnehin nicht studieren irgendwo, sondern das ist ja häufig ein Learning by Doing mit ein bisschen Unterstützung von außen, ne? Und manchmal dem Druck von außen.
Ich habe sogar noch in der Frühphase viele Leute kennengelernt, die waren sich gar nicht bewusst, dass sie Webanalysten waren. Also, weil die haben es jeden Tag gemacht, aber die kannten den Begriff nicht. Das ist ja auch damals noch relativ neu gewesen, dass diese Begrifflichkeiten A definiert wurden, sich dann auch, siehe Digital Analytics Association, die damals noch Web Analytics Association hieß, WAA, wer sich noch erinnert, da wurde im Grunde das gesamte Berufsfeld erst etabliert, das war ein aufregende Jahre. Haben wir immer noch, aber wir sind inzwischen ein paar Etagen höher.
Ein paar Etagen höher ist ein gutes Stichwort. Die Frage ist, womit beschäftigst du dich denn aktuell täglich?
Genau, ich bin geschäftsführender Partner bei Digital Motion. Wir sind eine Beratungsfirma für oft größere, komplexere Fragestellungen in Unternehmen. Oft geht es um Reifegrade, Reifegrade an sich ist ja erstmal sowas wie ein Temperaturmesser oder sowas. Das sagt einem jetzt nicht gut oder schlecht, sondern wo man sich befindet. Und interessant ist dann, wie entwickelt man sich auf die nächste Stufe. Also was ich relativ häufig habe, sind Sachen wie Strukturoptimierung bezüglich Prozessen, Personen, Plattformen und in unterschiedlichen Gewichtungen. Hm. Das ist so mein täglich Brot, sage ich mal.
Deine klassischen 3 Ps, ne?
Meine klassischen 3 Ps, genau. Dahinter kann man noch mehr Dimensionen aufmachen, da können wir vielleicht nachher noch drüber reden, aber die 3 Elemente sind immer betroffen. Hm. Personen, Prozesse und Plattformen.
Ja. Du hast ja mal gesagt, ich denke, die Web-Analyse hat keine große Zukunft, dafür aber die digitale Analyse. Und das Web ist im Endeffekt nur eine Plattform wie andere auch. Bleibst du heute noch dabei oder siehst du das mittlerweile etwas anders?
Ich finde es interessant, dieser Satz, der ist neulich von, ich weiß nicht, was für Bots in Twitter aufgegriffen worden und groß grafisch also ich weiß nicht, wie oft ich den gelesen habe plötzlich. Und ich dachte, hey, wo kommt denn das
mehrmals
her? Ich habe das sicherlich mal gesagt. Wahrscheinlich ist das ein wenig aufgepimpt worden in der Schärfe der Aussage oder Deutlichkeit. Ich glaube, dass dieses Zitat aus dem Interview von mir herkommt, was jetzt irgendwie wieder hochgekocht ist, was 5, 6, 7 Jahre alt ist, wo es oh mein Gott, wie lange ist das her, als tatsächlich die WAA sich zur DAA, zur Digital Analytics Association, umbenannt hat. Und was ich damit ausdrücken wollte, war, Web ist zunehmend nur ein Teil, wenn auch sehr, sehr oft, vielleicht zumindest in unseren Breitengraden fast immer, der wesentliche Teil der digitalen Messung. Aber je nach Geschäftsmodell, je nach Typ der sowohl Kunden als auch Angebotsdatenströme, sage ich mal, kann Web nur ein Fragment von vielen sein oder vielleicht sogar ein weniger priorisiertes. Und insofern der Typus der Analyse in unserem Bereich hat im Wesentlichen ja mit Streamdaten zu tun. Und das ist klassisch bei Webanalyse, aber das gilt in leicht veränderter Form auch für Mobile oder für Social oder für Sensortechnik oder für viele Bereiche, wo im Grunde die chronologische Abfolge mit dem, was passiert eigentlich wann, die entscheidende Aussage hat und nicht nur ein wie viel oder wie oft. Hm. Und das ist im Grunde das, was es auszudrücken gilt, ob man nun Webseiten im Fokus hat oder Mobile im Fokus hat, die in Anführungsstrichen Art zu denken ist sehr ähnlich, auch wenn die Technologien und die Messinstrumente ein bisschen anders sind.
Ja, da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, ne? Also das ganze Thema Daten und Datengetriebenheit ist ja auch ein Thema, das Schlagwort, das wir heute bearbeiten wollen, nämlich die digitale Transformation auch im Endeffekt immer ein bisschen pusht. Und deswegen, aber bevor wir irgendwie jetzt, ich sag mal, schon in die Tiefe steigen, sollten wir vielleicht ganz am Anfang nochmal hingehen und sagen, was ist denn überhaupt digitale Transformation? Was ist das Ganze, was dahinter steckt? Vielleicht kannst du das mal kurz erklären.
Gute Frage auch. Natürlich ist die digitale Transformation als Schlagwort ein Riesen-Buzzword. Es wird von sehr vielen verschiedenen Perspektiven benutzt, aus einem fachlichen heraus, aus einem prozeduralen, aus einem visionären, in der Politik auch sehr häufig. Ich glaube, dass da auch sehr viele verschiedene Sachen transportiert werden. Wenn ich mal oben anfange, oben in Anführungsstrichen, also wenn Politiker von der digitalen Transformation oder einer Digitalisierung spricht, dann ist damit ganz oft wird auch etwas transportiert, was wir aus fachlich-technischer Sicht da gar nicht mitsehen. Und das kann unter Umständen auch durchaus was sehr Negatives sein, was dann in schicke Worte kaschiert wird, wie das Wort Reform ähnlich ist, wo also viel mit Kürzungen und Effizienzoptimierung auf Kosten von möglicherweise Arbeitsplätzen und Einflussfaktoren in der Steuerung dessen gearbeitet wird. Für uns ist eine digitale Transformation meistens eher etwas Prozedurales und eine Digitalisierung im Allgemeinen ist jetzt viel, viel mehr, als wir in der Digital Analytics machen, weil da sind wir eher die Messer von, also das Ausmessen übernehmen wir von was auch immer passiert oder auch nicht passiert, während wir jetzt nicht gesamte Prozesse digitalisieren. Das ist nicht unser Job. Aber wenn sowas passiert, dann sind wir, sofern es sich in aller Regel bei uns mit marketinglastigen Prozessen um solche handelt, sind wir da natürlich dabei auszuwerten, was passiert, wann, wie. Ich würde sagen, die digitale Transformation hat sehr viel damit zu tun, dass Sachen A, automatisiert werden, natürlich digitalisiert im Sinne von Computer gesteuert und damit auch in einer sehr hohen Taktung und Frequenz passieren, mit einer mehr oder weniger Echtzeiterfassung und potenziell auch Aussteuerung. Und dafür gibt es Instrumente und dafür braucht es entsprechende Skillsets und Kompetenzen, um damit umzugehen. Und vor allem braucht es dann da auch wiederum Prozesse, jetzt sind wir wieder bei den Ps gewesen, die erlauben, dass für was auch immer für Erkenntnisse erfasst werden und interpretiert werden können, entsprechende Handlungen stattfinden. Also wir sind eher im operativen Bereich unterwegs, als all diese große, komische, neblige Wolke der möglicherweise damit einhergehenden, zu transportierenden Botschaften, die man auch oft hört zum Thema digitale Transformation.
Aber es betrifft im Kern nicht nur ein Gebiet im Unternehmen, sondern in der Regel ja mehrere, wenn wir uns über Digitalisierung unterhalten, oder? Welche könnten?
Ja, natürlich, klar. Und das ist im Endeffekt der wesentliche Knackpunkt, weil wenn plötzlich, gehen wir mal wieder zurück auf die einfachen Webseiten, der Webmaster jetzt nicht aufgrund von irgendwelchen Charts selber einfach irgendwie eine Kleinigkeit optimieren kann, sondern wir hier in Bereiche reinkommen, wo es um was weiß ich, Preise geht oder um Logistik geht oder um längere Zeiträume, Kundensupport, dann haben wir hier eine Verknüpfung von verschiedenen, möglicherweise erstmal nur Online-Digitalabteilungen, aber möglicherweise kann das auch schnell in den Offline-Bereich, der möglicherweise auch schon Jahrzehnte länger etabliert ist, siehe Webseite von einer Ladenkette mit x Standorten der Filialen vor Ort, der Ladengeschäfte. Und dann ergeben sich da Brücken oder Einflussfaktoren oder Steuerungselemente, die halt von online nach offline oder zurück sich beeinflussen. Und an der Stelle wird es sehr interdisziplinär. Und an der Stelle, und das ist eine Erfahrung, die ich sehr früh gemacht habe, ist eigentlich der früher Web, jetzt Digital Analyst, in erster Linie eine Schnittstelle zwischen verschiedenen anfordernden Bereichen oder umsetzenden Bereichen.
Was ist es denn im Endeffekt vielleicht nicht? Also, oder andersrum gefragt, wenn jetzt Unternehmen zu dir kommen, haben die vielleicht manchmal auch falsche Vorstellungen davon, was sie da umgesetzt sehen wollen? Erlebst du das in deinem Alltag?
Nee, ich erlebe manchmal falsche Vorstellungen bezüglich Aufwand und Zeiten, bis etwas umgesetzt wird oder werden kann.
Klassiker.
Erst recht Klassiker und natürlich hilft sehr viel Geld, alles sehr viel schneller zu machen oder mächtiger. Aber ganz ehrlich ist das eigentlich keine Budgetfrage, weil ein Budget steht auch immer im Verhältnis zum Wert. Und ich lasse jetzt mal die außen vor, die nur aus reinen, oh, das muss ich tun, weil das habe ich jetzt im Fokus gelesen oder frag mich wo, weniger Fachmagazin, wenn wir die erstmal weglassen, dann hat man Unternehmen eigentlich mit sehr klaren Fragestellungen beziehungsweise Anforderungen beziehungsweise Zielvorstellungen mindestens. Wenn du mich fragst, was es nicht ist, würde ich sagen, der Heilsbringer. Also es ist nicht so, dass wer nicht digitalisiert per se sich wie ein Lemming in die Schlucht stürzt, weil das wiederum hängt sehr, sehr stark davon ab, in welchem Geschäftsfeld und mit welcher Zielstellung man überhaupt was erreichen möchte. Und wenn man in einem Personengeschäft ist oder in einem Geschäft, was halt in der Digitalisierung nicht so einfach digitalisiert werden kann, wie, sagen wir mal, Finanz- und Versicherungswirtschaft sich digitalisieren kann, weil man einfach im Personengeschäft ist. Wer Fahrradtouren durch eine Stadt anbietet, der wird mit der Digitalisierung seine Guides, die mit menschlichen Interaktionen zu tun haben, nicht so leicht ersetzen können.
Ja. Erlebst du denn, dass Leute das nicht nur als Heilsbringer sehen, sondern das vielleicht auch total runter reduzieren auf vielleicht ein Tool, so nach dem Motto, so wir installieren jetzt irgendein Analytics-Tool und dann wird das schon alles? Oder erlebst du sowas?
Ja, das schwingt leider sehr oft mit. Und dann wird Digitalisierung tatsächlich eher als Buzzword verwendet, weil dann sollte man eigentlich sagen, ich möchte hier ein neues Webanalyse, Social Media, frag mich was System haben. Oder vielleicht auch komplexeres Zeug, wenn es ins Warehousing geht oder in BI-Systeme. Aber tatsächlich besteht oft eine, wie soll ich sagen, auf der rationalen Ebene, wenn man nachfragt, ist es eigentlich verstanden. Aber wenn es darum geht, tatsächlich die Mittel freizugeben und die Investitionen, und das sind nicht nur geldliche, sondern einfach auch arbeitslastige Investitionen und vielleicht auch trainingsbezogene, lernkurvenbezogene Investitionen einzugehen, da wird schnell oder oft geglaubt, bei weitem nicht immer, aber oft wird geglaubt, ich installiere jetzt, gib mir mal das beste Tool und dann läuft es schon, sinngemäß. Ich habe auch schon Fragen gehört, wie, was ist der weltweit beste sowieso, wo ich sagen kann, das ist, die Frage lässt sich so nicht beantworten, weil Größe und in Amerika würde man sagen, NPS, Net Promoter Score, also Empfehlungsratio quasi, alleine heißt noch nicht, dass das die für den jeweiligen Kunden oder für das jeweilige Unternehmen optimale Lösung ist.
Gibt es überhaupt einen Grund, warum jetzt immer so viele oder vielleicht sogar im Endeffekt alle Unternehmen aufspringen und sagen, wir müssen uns der digitalen Transformation stellen? Ist das nötig oder was ist so die Triebfeder für die?
Also zum einen ist da natürlich ein ordentliches Marketing dahinter auf allen Ebenen. Das hat sicherlich Einfluss. Ich gebe nur mal so nebenbei, ne, der Begriff Cloud Computing. Yeah. Wer den erfunden hat, ist echt klug gewesen, weil es ist immer noch kein einziger Computer schwerelos im Himmel unterwegs, sondern das sind weiterhin natürlich Rechenzentren, die fest auf der Erde verankert sind und mit sehr physikalischen Problemen zu kämpfen haben. Also es werden viele Begriffe benutzt, die möglicherweise, und das meinte ich vorhin auch mit dem, da kann auch was anderes mit transportiert werden, da kann auch was anderes mit kaschiert werden und da kann auch sehr, sehr leicht, obwohl zwei Leute dieselben Begriffe benutzen, sehr viel Verschiedenes drunter verstanden werden. Was typisch ist, und das ist tatsächlich ein Schritt, der relativ auf der Hand liegt, das ist das Thema, wie kann man im Kundengeschäft, jetzt bin ich wieder eher auf der Marketing- und auf der Retail-Seite oder muss nicht nur Retail sein, aber alles, was man letztendlich über den Computer macht, bezüglich Recherchen, Reservierungen, Buchungen, Einkäufe. Das hat natürlich sehr viel damit zu tun, wie gut und schnell und umfangreich kann man die Kundenwünsche bedienen. Und aufgrund der Technologie und der Möglichkeiten, die sich mit Online-Welten abbilden, hat man natürlich auch die Interaktionsraten der Besucher, anders als in einem Ladengeschäft, auf dem Weg dahin, mit der Erfassung, wie bewegen die sich jetzt hier durch mein Angebot, ganz allgemein gesprochen. Und das erlaubt grundsätzlich, also erstens weckt das natürlich Interesse und das erlaubt natürlich dann maßgeschneiderte Ansätze. Und je mehr diese Online-Welten kundenspezifisch gemacht werden, desto tiefer gerät man in diese Optimierungsschienen, um nach bestimmten Segmenten und nach bestimmten Intentionen und Kundenwünschen oder nach bestimmten Zielstellungen, sei es Wachstum im Verkauf oder Marktanteil oder Werbekostenreduzierung oder auch Supportoptimierung, Kundenzufriedenheit, diese Gebilde, sage ich jetzt mal so, zu nutzen, dann natürlich auch zu messen und das relativ schnell und in einem Wettbewerb, wo, ja Gott, wenn ich 15 Sekunden länger was suche, als mir dafür vorschwebt, dann springe ich schon und suche den nächsten Link auf. Und dann ist man in dem Bereich, wo es dann natürlich wieder sehr individuell wird, weil es gewisse Geschäfte gibt, die einfach in Konkurrenz zu anderen stehen und andere, die halt ein Alleinstellungsmerkmal haben und dann kann ich nur da einkaufen. Ich komme mit dem Beispiel Fans, also Fußballfans zum Beispiel. Ja, wenn eine schlechte Usability auf der Webseite meines Vereins wird mich nicht dazu bringen, ein Trikot beim anderen Verein zu kaufen. Also da gehe ich durch jeden Schmerz, wenn ich dieses Trikot haben will. Aber wenn ich bei einem Retailer bin, der einer von 278 ist, die mir meine Puma-Turnschuhe verkaufen, dann gehe ich halt zum nächsten, wenn der Shop scheiße ist. Und da geht es dann los, wo man sich überlegen muss, muss man genau dasselbe machen, wie alle immer propagieren, oder sollte man überlegen, was ist für mich jetzt genau nützlich?
Finde ich sehr spannend, den Ansatz, ja, genau. Also diese extreme Treue, die viele haben, die führt nun mal dazu, dass nicht alle Unternehmen diesen Weg mitgehen müssen. Aber die ihn gehen wollen, ja, hast du da das Gefühl, die widmen sich dem Ganzen sehr radikal? Also so nach dem Motto, wir müssen jetzt digital werden. Alles andere, was wir bisher gemacht haben, ist uns egal? Oder ist da schon Augenmaß, was bei den Unternehmen passiert?
In meiner Welt, und die ist natürlich auch subjektiv eingefärbt, klar, ist es eher mit Augenmaß. Das Augenmaß hat verschiedene Komponenten. Das eine ist, nehmen wir mal eine Matrix-Organisation. Also sprich, man hat eine Zentrale und man hat verschiedene Business-Units und verschiedene Länder. Also hat man eine Vertikale mit einer Business-Unit über viele Länder oder man hat ein Land oder eine Region mit vielen Business-Units. Das meine ich mit Matrix. Da hat man automatisch Absprachen, Konsolidierungsthemen, sehr wahrscheinlich auch Cost-Chargings für bestimmte Budgets und outgesourcete Dienstleistungen im Unternehmen an die IT, an das Marketing, an vielleicht eine Digital Analytics-Abteilung, an Logistik, an sonst was für technische Dienstleister. Und da gibt es natürlich einen sehr hohen Klärungsbedarf, wenn man da plötzlich eine neue Plattform reinschraubt oder die Leute nach gemeinsamen Zielen oder KPI-Templates oder Frameworks operieren lässt. Das ist einfach ein hoher Abstimmungsbedarf, wo man die Leute mitnehmen muss. Ich sehe eigentlich den ganz radikalen Ansatz, den sehe ich auch, aber das sind selten welche, die sich zumindest bei mir Hilfe holen, weil man ganz grob unterscheiden muss zwischen den reinen Onlinern oder den, ich sag mal, wie neues Schlagwort, Digital Natives. Hm. Also jetzt auf Unternehmensebene, nicht auf Personen-, Mitarbeiterebene oder Kundenebene. Sprich, ein Unternehmen, was vor 3 Jahren gegründet wurde und mit der aktuellen Welt quasi angefangen hat zu existieren, hat natürlich ganz andere Herausforderungen als ein 120 Jahre altes Versicherungs- oder Bekleidungsunternehmen oder irgendwie sowas, wo einfach ganz andere Grundlagen und Vorgaben sind. Mhm. Und dann gibt es natürlich innerhalb der verschiedenen Branchen auch noch sehr unterschiedliche Restriktionen oder auch weniger Restriktionen, also Banking oder Pharma oder Finanzen, Versicherungen ist was völlig anderes, als wenn ich im Dating-Bereich unterwegs bin.
Ist das denn der
radikale Unterschiede sind.
Ist denn digitale Transformation für Unternehmen sowas wie der Heilige Gral?
Ich glaube, ich fürchte fast, die sagen das oder denken, viele denken das so. Ich würde es selber so nicht bezeichnen. Ich sehe das als eine mehr oder weniger notwendige Disziplin und gegebenenfalls nötige Umwandlung, wie gesagt, je nachdem, wo man herkommt und was man so tut. Ich würde das nicht pauschalisieren. Und es gibt auch viele Lebensbereiche, wo ich eine digitale Transformation jetzt nicht aus der Messecke, sondern aus der Umstellungsecke gar nicht so positiv sehe.
Mhm. Wo zum Beispiel?
In der Bildung.
In
der Bildung. Also ich bin weiterhin der festen Überzeugung, dass Bildung, nicht Ausbildung, Ausbildung wäre quasi das Optimieren auf eine bestimmte Tätigkeit, aber Bildung allgemein ist erstmal nicht nach unternehmerischen Zwecken ausgerichtet, im Sinne von, das muss jetzt profitabel sein, sondern es ist offen. Mhm. Und Bildung hat sehr, sehr viel, vielleicht alles, mit menschlicher Kommunikation zu tun. Mhm. Und das kann ich assistieren durch Maschinen und illustrieren. Und natürlich gab es immer schon in der Bildung Medien, die zum Einsatz kamen und kommen sollten und kommen müssen. Aber das würde ich nicht, ich halte die Digitalisierung an der Stelle überhaupt nicht für einen Ersatz und eine, radikal neue Welt, die das bisherige ablöst. Sondern aus meiner Sicht ist das eine hin und wieder sehr sinnvolle, hin und wieder sehr abwägenswerte Ergänzung, teilweise eine Veränderung in etwas. Aber ich würde es nicht, es gibt so einen Ansatz manchmal zu glauben, das ist in der Webanalyse auch nicht untypisch gewesen, dass dort alles neu erfunden wird. Und wenn man mit einem Webanalysten redet und der begeistert über Methoden und Segmentierung redet und man sagt, das ist alles richtig, im Übrigen wurde das schon Anfang der 60er Jahre für Katalogmarketing beschrieben im Wesentlichen, dann staunen die Leute manchmal, weil die sich dessen nicht bewusst sind, dass dieselben Prinzipien, natürlich in einer anderen Frequenz und mit anderen Möglichkeiten, aber dasselbe Prinzip gab es natürlich schon immer. Hm. Oder zumindest seit es Marketing, Akquise und letztendlich kapitalistische, Kundengewinnungsthematiken gibt.
Ja, ich finde deinen Ansatz zum Thema Bildung sehr interessant. Ich denke zwar trotzdem manchmal, würde es nicht schaden, Kindern und Heranwachsenden auch etwas mehr über digitale Prozesse als solche zu erklären und ihnen auch die Welt da draußen zu erklären. Aber das ist nochmal, ich glaube, es beschränkt sich eigentlich nicht nur auf Digitalisierung, sondern das beschränkt sich eigentlich auf alles, was so nach der Schule kommt. Ne? Das ganze Unternehmertum und so weiter, ne? Was irgendwie dazugehört. Und das fehlt manchmal schon.
Genau, und ich finde es völlig richtig, dass bestimmte Instrumente gelehrt werden und der Umgang damit, also jetzt ganz, ganz klassisch, Tastatur. Ja. Hätte ich mal als Kind mit 10 Fingern Tastatur gelernt, dann würde ich heute noch schneller tippen. Das sind natürlich die Auseinandersetzung darum, was man unter Medienkompetenz verstehen kann. Das heißt nicht, dass ich digitale Welten aus der Bildung raushalten würde, aber ich halte es für falsch zu glauben, dass man mit mehr oder weniger Verzeichnisbaum strukturierten Lernkapiteln, die automatisch bewertet und berechnet werden, was rein computertechnisch möglich ist, das Thema Bildung bedient. Das ist aus meiner Sicht eine Ausbildung, wenn man es gemein sagt, auch eine Konditionierung. Und das ist der Aspekt, der mir nicht gefällt. Aber das ist sozusagen eher der gesellschaftspolitische Ansatz. Aus messtechnischer Sicht ist das eine andere Dimension. Und an der Stelle ist der Begriff digitale Transformation in unserer Welt, wie gesagt, wir sind die Messtechniker der digitalen Welten und erstmal sehr neutral bezüglich dessen, was gemessen wird. Das sind Datenströme, ganz allgemein. Woher die kommen, wohin die führen, muss uns nicht so doll interessieren, weil das Prinzip ist, diese Ströme in Ordnung, also in eine Ordnung zu bringen und dann in handlungsfähige Interpretation zu überführen.
Da sind wir ja schon mitten in der Schnittmenge der Sendung mit der Metrik, mit der digitalen Transformation. Weil jetzt müssen wir auch mal darüber reden, welche Rolle denn Analysten oder Digitale oder Webanalysten oder allgemeine Analysten bei der ganzen Nummer spielen und vor allem natürlich die Webanalyse. Wie ist denn so deine Erfahrung? Werden Webanalysten in das Thema gut einbezogen oder sind davon zu wenige da oder wie siehst du es?
Oh, ja, also mein Gott, ich könnte jetzt hier ein Buch schreiben über Anekdoten und Jammereien, weil das so oft nicht der Fall ist. Und jeder von uns oder zumindest der Leute, die Sendung mit hoher Wahrscheinlichkeit hören, haben wahrscheinlich mehr als ein Dutzend Beispiele, wo der Webseitenlaunch gestern war und dann ruft die Abteilung an und sagt, übrigens, kannst du mir das ausmessen? Naja, wieso, du hast mir nicht gesagt, dass du was launchst. Das ist ein Klassiker, so oder ähnlich. Und natürlich ist das etwas, ehrlich gesagt, wo ich eine sehr, sehr große Veränderung zum Positiven gesehen habe. Also die Analyse-Teams, so sie existieren, oder zumindest das Thema Analyse, genau genommen ist es erstmal Tracking und dann vielleicht Reporting, bis man endlich zur Analyse kommt, wird besser bedacht. Es ist immer noch so, dass gerne erstmal vorgeplant wird und dann hat man ein IT-System, man hat einen funktionalen Aufbau, man hat die Wireframes und was denn wie gemessen werden soll und kann, kommt leider viel zu spät. Aber das ist besser geworden, muss ich sagen, die Entwicklung. Und ich sehe auch also wirklich mehr Integrationen und Ansätze. Die Frage ist immer, wer steuert was mit welchem Mandat? Wenn die Webanalyse so ähnlich behandelt wird wie die IT als Kostenzentrum, dann hat das ein Problem in sich, weil Analyse sollte eigentlich einen Mehrwert bringen und somit ein Profitzentrum sein. Und natürlich, wenn ich der Budget-Owner bin von einem Webseiten-Relaunch und ich muss mir überlegen, wen hole ich da rein, dann denke ich wahrscheinlich erstmal an die Web-Developer und an die Creatives und vielleicht an den Produktmanager, bis ich die teuren Analysten reinhole, die mir hinterher erzählen, was ich alles falsch gemacht habe.
Ja, kommt mir bekannt vor, ja. Das ist immer wieder gerne gehört, dass Webanalysten später in der Reihe erst dran sind und was ich auch nicht verstehen kann, ne? Weil häufig kommen von dort eben sehr, sehr gute Impulse, auch was zum Beispiel bei Relaunches berücksichtigt werden könnte, weil eben gute vergangenheitsbezogene Daten schon da sind, die vielfach die Dinge, die später kommen, erleichtern oder mindestens vielleicht sogar ermöglichen, ne? Und das
Richtig. Und das macht sehr, sehr viel aus, wie, das meinte ich vorhin mit dem Mandat, was ein Web-Analyst, Digital Analyst hast oder eine entsprechende Abteilung, wenn die als optionaler Dienstleister gesehen werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die rechtzeitig eingebunden wird, gering. Dann ist aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass die proaktiv Empfehlungen aussprechen und sich in Prozesse reindrängeln, so sie nicht schon da gesetzt sind, auch gering. Beziehungsweise, dass die Leute, die so vorgehen, dann aus der Organisation heraus gebremst werden, vielleicht frustriert sind und woanders hingehen. Das sind alles Symptome, die wir, glaube ich, hinreichend gesehen haben. Aber das ist sozusagen die gute Seite dieses großen Buzzwords. Analyse ist zumindest auf dem Radar, wie auch immer es dann gelebt wird. Und somit haben wir deutlich bessere Bedingungen als vielleicht vor 5 oder 10 Jahren, würde ich sagen, die natürlich auch mit wachsender Komplexität einhergehen.
Ja, ja. Das sehe ich ähnlich, ja. Also ich habe just vorhin noch mit einem Unternehmen gesprochen, wo das Thema Komplexität haben, wo dann eben nicht nur eine Website am Start ist, sondern weil sie eben, weil das Unternehmen schon stark gewachsen ist, schon vielleicht 20 Websites da sind, ja. Und wenn dann solche Projekte ins Rollen kommen, dann hat man plötzlich ganz andere Dinge am Hut, als nur mal eben eine Website zu relaunchen, weil da geht es dann auch um Integration, da geht es dann um Konsolidierung und so weiter. Und dann wird es irgendwann wirklich sehr komplex, dann hast du schon völlig recht.
Und dann hat man natürlich auch, wie soll ich sagen, den emotionalen Faktor, der eine Rolle spielt, weil wenn jemand jahrelang gute Arbeit gemacht hat, ich bleibe jetzt mal bei der Matrix-Organisation, in einem Land, was jetzt nicht die Zentrale ist, alles wunderbar aufgesetzt, alles richtig gemacht und plötzlich kommt der Zar vorbei und sagt übrigens, wir haben hier eine neue Guideline, das ist der neue Standard, alles auf Null. Aus Sicht des Regionalen ist das natürlich schade und dann entstehen automatisch Widerstände. Also das ist ein ganz wesentlicher Faktor, weil immer noch Menschen am Start sind, die da mit einer gewissen Leidenschaft, Herzblut und Arbeitseinsatz reingehen. Und dann kommt plötzlich da so ein Jungstar vorbei, der alles darf und vom Konkreten vielleicht keine Ahnung hat, aber jedem erzählt, wie es sein soll. Und das muss man einfach respektieren. Wenn man solche, weil letztendlich ist das gesamte Thema digitale Transformation oder auch das viel, viel, viel kleinere oder ein Fraktal in diesem Riesengebilde, das Implementieren von neuen Systemen, ist jedes Mal ein Change. Und ein Change führt automatisch zu mindestens einer kleinen Portion Skepsis, Rückfragen, wenn es dumm läuft, auch Widerständen. Und dann gibt es verschiedene Wege, damit umzugehen. Aber das ist völlig normal.
Ja. Ich sehe Change auch immer als kleinen Teil von Challenge. Es ist, fehlen nur 3 Buchstaben.
Richtig. Genau. Und das ist der Punkt. Aber man will auch die Leute nicht unnötig herausfordern oder um der Herausforderung willen herauszufordern, sondern das Ganze braucht einen Weg und oder ein Ziel, was verstanden wird und dann auch gemeinsam beschritten wird.
Jetzt haben wir schon über die Menschen gesprochen im Unternehmen. Kommen die denn bei der ganzen Entwicklungsgeschwindigkeit noch mit? Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, so was ist, wenn Leute von außen drauf kommen, die vielleicht ein ganz anderes Bild oder Blick auf das Unternehmen haben und Dinge verändern wollen. Wie langsam oder wie schnell kommen Menschen noch hinterher bei der ganzen Wandlung, die da passiert?
Das kann man gar nicht, also ich kann es nicht pauschal beantworten. Ich sehe sehr oft, dass tatsächlich ein großer Wille zur Veränderung ist. Oder eine klare Erkenntnis, das und das machen wir noch nicht gut oder gut genug oder viel zu langsam. Und insofern ist es oft so, dass die Mitarbeiter, die direkt betroffen sind, auch ein hohes Maß an Eigenmotivation haben, weil sie sich freuen auf letztendlich viel interessantere Arbeit als 5 Tage lang den Report des letzten Monats zusammenzusuchen über 34 verschiedene Einzelsilos oder auch mal 500 verschiedene. Und insofern ist da durchaus eine Motivation da. Es gibt natürlich auch das Gegenteilige. Ich würde in meiner Welt nicht sagen, dass das pauschal auf Widerstände trifft, sondern das sind eher die Widerstände, die ich merke, sind eher Verständnisfragen oder Etablierungsgeschichten von wegen, das haben wir doch immer gut gemacht, warum kommt denn jetzt was anderes? Und manchmal ist es so, dass wenn ein neuer Standard eingeführt wird oder eine globale Lösung eingekauft wird, dann ist die nicht unbedingt besser oder schlechter als was vorher gelaufen ist, sondern dann hat das auch mit Themen wie Investitionssicherheit oder Corporate-Lizenzen oder internationaler Verbreitung und Support und so weiter zu tun und gar nicht mit den Kernfunktionen, die man oft ähnlich gut hat bei vergleichbaren Systemen. Hm.
Ich sehe auch häufig so einen evolutionären Ansatz bei Unternehmensmitarbeitern, die dann, ich sag mal, so ein bisschen besser verstehen, was im Unternehmen auch passiert, nachdem sie sich zum Beispiel der Webanalyse geöffnet haben, weil sie vielleicht plötzlich mit Zielen auseinandersetzen, die sie vorher A, entweder noch nicht kannten oder B, nicht als irgendwelche KPI identifizieren konnten. Mhm. Und die dann plötzlich auch eine gesunde Neugier daran entwickeln, das Unternehmen tatsächlich weiterzubringen und nicht nur einfach ihren Job zu machen. Ne? Also weil genau. Das Ganze dann plötzlich auch mit Zahlen und Daten hinterlegt werden kann. Und das ist dann auch ein schöner Nebeneffekt dieser ganzen Digitalisierung. Man blickt viel, viel tiefer rein.
Richtig. Und das kann tatsächlich auch Einzelpersonen oder Abteilungen befähigen oder motivieren und oder schlichtweg erlauben, sich entsprechend zu positionieren und dann auch die Wertigkeit und Anerkennung und damit einhergehend Positionen und letztendlich Gehälter oder Budgets zu bekommen, die man anstrebt. Und das ist erstmal eine gute Entwicklung, solange das nicht bedeutet, jemand anders bleibt auf der Strecke. Mhm. Aber nochmal zurück, ich sehe halt, also natürlich gibt es da Wechselbeziehungen, wenn alle in den Online-Shop gehen und das Ladengeschäft auf der Strecke bleibt, dann hat man hoch hier und einen Down da. Das muss aber wahrlich nicht immer der Fall sein und oft ist es eine Verknüpfung von zwei bisher disjunkten Welten, die auch mit einer hohen Reibung einherlaufen. Mhm. Und ich glaube, gerade das Thema Webseite mit Ladengeschäften, erst recht, wenn die Webseite technisch eine andere GmbH ist als die ganzen Filialen, die vielleicht sogar Franchiser sind und im Endeffekt in Konkurrenz zueinander stehen, das hängt sehr, sehr stark damit zusammen, wie das Gesamtunternehmen dieses Spiel spielen möchte und wie sie da auch bereit sind, zum Beispiel Beiträge zueinander, online zu offline, offline zu online, zu erkennen und auch entsprechend zu bewerten. Wenn man da eine künstliche Schranke zieht und sagt, alles, was im Shop passiert, ist unabhängig davon, was in den Läden passiert, aber in den Läden wird recherchiert und im Shop wird gekauft, dann ist das unfair gegenüber den Läden. Das heißt, auch da braucht es faire Spielregeln, die das abbilden. Um diese Spielregeln zu etablieren, müsste man aber erstmal messen, was denn tatsächlich der Effekt ist, den man erkennen kann. Und dann kann man entsprechend Strukturen aufsetzen, die alle Seiten vernünftig bedienen und nicht den einen oder anderen übervorteilen oder dauernd deprimiert zurücklassen. Mhm. Ähnliches Thema hat man zwischen Callcenter und Webseite. Ne? Der Abschluss im Callcenter wird fürs Callcenter reklamiert, der Abschluss der Webseite wird fürs... Und beide bedingen zum Teil einander.
Würdest du grob drüber schreiben über das Ganze, dass Digitalisierung auch ein Stück weit dazu dient, Silos aufzubrechen?
Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Mhm. Also das ist oft sogar ein direkt so formuliertes Ziel. Mhm. Wobei ich mich dann frage, ist das eine Digitalisierung, wenn ich digitale Silos zusammenführe? Das ist eigentlich eher eine Datenintegrationsgeschichte. Aber da gehe ich schon wieder mit der fachlichen Brille ran. Aber das ist ein ganz klassisches Thema und da berühren wir aus meiner Sicht besonders stark das Thema On-Site gegen Off-Site-Marketing oder Messung. Off-Site ist, wo das ganze Geld ist, in den Werbenetzwerken. Für die Platzierung von allen möglichen Marketing-Werbemaßnahmen. On-Site, in Anführungsstrichen, im besten Fall ist da der Shop und dann kommen da die Einnahmen raus. Und dadurch, dass sehr viel Geld in Off-Site steckt, ist da auch ein sehr hoher Fokus drauf. Und das wiederum setzt das Risiko, dass man sich sehr stark auf Off-Site konzentriert oder nur auf Off-Site und nicht den dazugehörenden anderen Teil der Medaille hinreichend berücksichtigt. Mhm. Und da sehe ich durchaus ein Thema, dass manchmal der Webanalyst oder die Digital Analytics Bereiche existieren parallel von mehr oder weniger asynchron oder nicht wirklich verknüpften Werbemarketings, die natürlich auch analysieren. Mhm. Und im schlimmsten Falle optimiere ich auf Cost per Klick, aber was eigentlich relevant ist, ist Cost per Order und was noch viel relevant ist, wäre eigentlich die Lifetime Value beziehungsweise die Langzeitwertigkeit von was auch immer da passiert. Und da kann man relativ schnell einer falschen Metrik anhängen, die man hinreichend durchoptimieren kann, aber das ist nicht wirklich das, was der optimale Vorgehensweg wäre.
Wenn jetzt ein Unternehmen sich überlegt, also ich möchte dabei sein bei dieser Digitalisierung, was müssen die denn tun, wenn sie bisher noch nicht viel gemacht haben? Wo fangen die an?
Ich glaube, das Erste ist tatsächlich, sich zu überlegen, wozu will ich das überhaupt haben? So banal das klingt. Ja, wo drückt der Schuh? Was ist der Schmerz? Wo will ich hin? Wenn man ein Unternehmen hat, was sozusagen so blank ist, dass es sich noch gar nicht in digitale Bereiche vorgetraut oder gerade mal so eine statische Webseite hat, obwohl es viel mehr machen könnte, dann gibt es da natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, was zu tun. Ich denke, die brauchen eine gewisse Bereitschaft, sich auf, ich sage jetzt mal, neue Geschichten einzulassen. Man kann vier Berater fragen und kriegt vielleicht fünf Meinungen zurückgespiegelt. Vielleicht auch immer dasselbe. Aber der Ansatz ist aus meiner Sicht immer ein individueller. Der muss in einem richtigen Verhältnis stehen zu dem, was die Unternehmen leisten können. Nicht nur finanziell, sondern auch mit ihren personellen Ressourcen und generellen Möglichkeiten. Und es muss in Schritten erfolgen, dass man nicht 4 Jahre unter der Erde arbeitet, um Fundament zu gießen, bevor man das erste Stockwerk sehen kann, bildlich gesprochen. Sondern manchmal sind sehr, sehr einfache Tricks, sage ich mal, die großen Augenöffner für alles, was danach kommt. Und einer dieser Tricks ist zum Beispiel ein individualisiertes Reporting, was tatsächlich das abbildet, was der Reportempfänger auch wirklich sehen sollte, um damit zu handeln. In diesen Satz habe ich so viele Sachen reingepackt, das kann ein einjähriges oder zweijähriges Projekt sein in einem größeren Unternehmen. Aber das habe ich mehrmals erlebt, das ist ein ganz entscheidender Punkt, der gerne übersehen wird, dass man sich sehr genau überlegt, wer bekommt in welcher Frequenz welche Daten, und zwar nicht im Sinne von, was muss ich jemandem vorenthalten, sondern vielmehr, was hat eine echte Relevanz. Ich komme jetzt mit einem sehr einfachen Beispiel, die Anzahl der Page-Views sagt mir überhaupt nichts zum Kampagnen-Performance, das messe ich anders. Das ist manchmal den Leuten nicht bewusst, die kommen manchmal mit einer Vorstellung, wie ich vielleicht zum Arzt gehen würde, im Sinne von, ich brauche ein Medikament dafür, weil ich habe das und das, und dann guckt mich der Arzt an und fragt mir erstmal die Symptome ab, um festzustellen, dass ich komplett auf dem Holzweg war. Ich brauche was gegen Kopfschmerzen, und er stellt fest, ich bin seit 4 Wochen aus meiner Dunkelkammer nicht rausgegangen, mach mal das Fenster auf, das hilft auch. aber das erlebe ich oft, dass die Leute sagen, ich brauche die Page-Views per Session, ich brauche die Anzahl der Downloads, die kommen gleich mit einer fertigen Metrik, aus der sie den Erfolg abzuleiten denken. Manchmal stimmt es, manchmal nicht, aber schöner ist eigentlich, wenn derjenige mir sagt, das brauche ich, weil damit kann ich nämlich erkennen, wie meine Benutzer sich hier und dort verhalten oder wie der und der Anstieg in meiner echten Zielerreichung ist. Und die Zielerreichung ist niemals, erhöhe die Page-Views. Sondern Zielerreichungen sind üblicherweise, geht es nach Market-Share oder nach Abverkäufen oder nach Wertigkeiten, die erhöht werden oder. Aber diese Ziele zu erreichen und das zu übersetzen auf Digital Analytics Metriken oder Kombinationen von Metriken, was dann KPIs sein können, das ist eigentlich die Kunst. Und das öffnet echt Augen, weil das versteht dann derjenige, egal mit welcher Ausbildung oder in welchem Fachbereich er oder sie tätig ist, als eine ganz konkrete Hilfe, weil plötzlich sprechen diese Daten, diese Zahlen zu der Person und erklären, was läuft, was nicht läuft. Nicht nur rückwirkend, plakativ, sondern auch hinsichtlich einer Handlungsanweisung oder einer klaren Erkenntnis, die dann auch nicht nur mittelgut schlecht im Vergleich zum X-Zeitraum ist, sondern im Vergleich zu den tatsächlichen Geschäftszielen und Zielerreichungen.
Ja, das große Thema KPI und KPI-Entwicklung. Da sei mir nochmal der Hinweis auf die Folge bei der Sendung mit der Metrik. Das ist die Folge mit Marco Hasler, wo wir, ich glaube, eine Stunde lang auch über KPI gesprochen haben und was es damit so auf sich hat. Wirklich tolle Insights, die Marco da auch gegeben hat. Also Matthias, nochmal, wenn wir jetzt sagen würden, dass das Ziel muss sein, am Ende schlagfertige Reportings zu erheben, die Fragen beantworten und Handlungsmöglichkeiten eröffnen, dann brauchen wir davor ja auch erstmal vernünftige Daten. Ne? Und da geht es dann schon wieder los.
Ja, ne? Also das ist, ich komme immer gerne mit meiner Illustration, die ich aus meiner Zeit bei Symphonic mitgenommen habe, es wird oft davon ausgegangen, kundenseitig, ich fange mit Analyse an, dann kann ich optimieren, dann kann ich segmentieren, dann kann ich personalisieren und dann kann ich irgendwann erstmal Online-Business und später Gesamtbusiness optimieren und so weiter. Da gibt es verschiedene Modelle zu, die das wunderbar zwischen, was weiß ich, 4, 5, 6, 8 Schritten erklären und wunderbar bezeichnen. Das Wesentliche ist aber, bevor ich analysieren kann, brauche ich Reportings, die von meinen Business-Stakeholdern, sorry fürs Buzzword, die richtigen Fragen provozieren. Und um das zu liefern, muss ich überhaupt erstmal die verschiedenen Tools konfiguriert haben und miteinander abgeglichen haben. Und um das zu können, muss ich das Tracking validiert und komplett haben. Und das heißt, wir haben 3 Unterstufen, nämlich Tracking, Konfiguration, Reporting, Custom Reporting, bevor überhaupt die Leute in der Lage sein können, einheitlich, in Anführungsstrichen, dieselbe Sprache zu sprechen und sehr konkret zu sagen, jetzt muss ich aber das wissen, weil letzte Woche war aus merkwürdigen Gründen, die mir nicht bekannt sind, ein großer Einbruch an dieser Stelle und ein anderer an dieser Stelle oder ein Anstieg hier. Woran lag das denn? Warum ist das passiert? Und dann hat ein Analyst erst was zu tun. Ansonsten reden wir über deskriptives Reporting. Und sehr, sehr oft, glaube ich, wird das Wort Analyse benutzt, um eigentlich Tracking oder Reporting zu bezeichnen. Was jetzt nicht ganz weit weg ist, aber es ist nicht dasselbe. Und der andere Punkt ist, dass man sich dann nochmal überlegen muss, Riesenthema Segmentierung, wie kann ich überhaupt was messen? Es ist völlig sinnlos, sich Durchschnittswerte anzugucken über verschiedene Use Cases oder über verschiedene Zielgruppen oder über verschiedene Zielstellungen.
Stellst du denn dabei fest, dass auch das zeitlich Ganze völlig unterschätzt wird? Weil natürlich hat das Ganze eine gewisse Komplexität. Ne? Also kommen Unternehmen zu dir und sagen, so, jetzt hätte ich hier gerne, dass wir uns der digitalen Transformation stellen. Halbes Jahr, länger darf es ja nicht dauern, oder?
Also es gibt zum Glück genug, die das länger einschätzen. Aber mit einer Reifegradauswertung in etwas komplexere Unternehmen gehe, nachdem ich die kennengelernt habe, und sage, in 2 bis 3 Jahren kannst du von Level 1 auf Level 3 kommen, bei einer Level 5 Möglichkeit, dann wird manchmal schon geschluckt und gesagt, naja, geht das nicht schneller? Oft geht es nicht schneller, weil viele, viele Sachen zusammenkommen, weil damit interdisziplinäre Zusammenarbeit einhergeht, weil vielleicht die Installationen noch nicht ganz trivial sind. Jeder, der schon mal den Weltmarktführer hinreichend eingerichtet hat in unserer Webanalyse-Welt, weiß, dass zwischen den 3 Zeilen JavaScript, die man am Anfang reinschmeißt, und dem fertigen Reporting mit allen Events doch Monate vergehen, wenn es gut läuft. Zumindest ist das eine sehr, sehr häufige Erfahrung, die man hat. Und das sind tatsächlich Lernkurven, die einem am Anfang nicht so ganz klar sind.
Dass wir den Menschen nicht vergessen dürfen.
Eben, genau. Und das kommt noch dazu. Dann kommt die persönliche Lernkurve dazu. Und in dem Moment, wo verschiedene Bereiche miteinander arbeiten, können alle willig sein. Aber wenn die keine Zeit finden, zusammenzukommen, weil die über verschiedene Standorte verteilt sind oder weil verschiedene Ferienzeiten oder Ausfallzeiten oder dann doch anders priorisierte Tätigkeiten dazwischen kommen, dann kann das sehr lange dauern, bis so ein einfacher wöchentlicher Jourfix mit einem Abgleich über was hatten wir, wo wollen wir hin, wie ist der Status und was tun wir jetzt, das kann dauern, bis sowas etabliert ist und dann auch fruchtbar wird.
Bevor wir gleich zu deinen 3 Tipps kommen, noch eben diese ultimate Angstkartenfrage. Was kann passieren, wenn man sich dieser digitalen Transformation nicht stellt? Passiert überhaupt was?
Genau, wenn man Glück hat, passiert gar nichts, weil man davon nicht so betroffen ist. Wenn man Pech hat, läuft einem das Geschäft weg. Ich glaube, man sollte durchaus überlegen, mit wem hat man es zu tun, also kundenseitig, oder wie erreicht man seine Zielgruppen. Kunde impliziert jetzt schon wieder, dass jemand was kaufen will. Das muss ja nicht immer der Fall sein. Gibt ja auch andere Ansätze. Und wie kann man, wenn man in einem direkten Wettbewerb steht, sicherstellen, dass man alles dafür tut, um seinen Kurs zu halten, ja, den man haben will? Ich kann das nicht so pauschal sagen, wenn du das nicht tust, passiert das, weil das könnte ich höchstens dann machen, wenn es konkreter wird und wenn, Online-Reisevermittler gewisse Sachen macht oder nicht macht, dann hat das natürlich einen deutlich höheren Einfluss als Laufgeschäft in der Innenstadt, in der Kunstgalerie. Verstehst du? Also ich habe mir gerade ausgedacht. Aber es gibt halt wirklich eine ganze Reihe von Prozessen oder Geschäftsmodellen, wo das eine ganz unterschiedliche Wertung hat als im klassischen Retail oder all dem, was wir mit Online-Werbung gut erreichen können und darüber gesteuert Traffic generieren und letztendlich Wachstum einsammeln können.
Ja. Okay. Dann lass mal hören. Deine 3 Tipps für Webanalysten und Online-Marketer, die sich der digitalen Transformation entgegenstellen wollen oder mitnehmen wollen.
Ja, also das erste ist eine Frage, die ich üblicherweise auch bei KPI-Framework stelle. Das ist nämlich wirklich, was ist das Ziel? Was soll auf welche Weise passieren? Und wie kann man das übersetzen, also dieses, was soll passieren, auf Ziele und Zielgruppen, um überhaupt diesem Buzzword Substanz zu geben und einen Kontext zu geben. Also die erste Frage ist ungefähr so wie Mehmet, was scholl das? Und hoffentlich gibt es dazu eine gute Antwort. So. Ja. Und wenn das nicht beantwortet werden kann, weil der Grund, man das angehen möchte, ist einfach nur, dass die Konkurrenz das angeblich auch tut, dann hat man, dann kann man sich vielleicht mit reinen PR-Leuten umgeben und das Problem auf diese Weise lösen. Halte ich ehrlich gesagt nicht für die Regel. Aber das schwingt oft genug mit, weil das halt wirklich ein sehr populäres Buzzword ist, was auf verschiedenen Ebenen unterschiedlich benutzt wird, wie anfangs erwähnt. Die zweite Frage oder Regel oder Empfehlung, die ich hätte, wäre wirklich, es kann nicht gegen die Menschen gearbeitet werden. Hm. Zumindest nicht erfolgreich, oder zumindest möchte ich das nicht, und das wäre nicht die Kultur, die ich unterstützen möchte. Also muss das mit den Mitarbeitern passieren, damit ein Verständnis und eine Akzeptanz da ist. Hm. Und das muss nicht mal eine persönliche Aversion gehen, das kann sehr, sehr einfach sein, dass plötzlich umgestellt wird, dass alles, was mit Analytics zu tun hat, Marketing oder irgendeiner Business Unit übergeben werden und nicht mehr klassische IT ist, ja, zum Beispiel. Ja. Das bedeutet, das kann für die IT eine Entlastung sein, das kann aber auch für die IT eine Bedrohung sein, weil die das Gefühl haben, jetzt fuschen die Leute da auf Sachen rum und unsere Sicherheitsmaßnahmen sind komplett offen. Das kann aber auch sein, dass jemand sagt, doof, das war bisher eigentlich eine sichere Bank in unserer internen Budgetierung und jetzt soll das weg und der profitable Teil ist weg und wir haben hier nur noch das Blech stehen, mhm, oder so. Also, mhm, da gibt es verschiedene Punkte, wo man sich überlegen muss, was ich auch vorhin meinte mit dem Ladengeschäft gegen Webseite, wenn das verschiedene Geschäftsentitäten sind, da kann es relativ schnell zu unnötigen Reibungen kommen, verglichen damit, wenn man einen vernünftigen Weg hat. Das hat was mit Information zu tun, das sollte nicht Überreden sein, sondern das sollte Zuhören sein und passend machen für alle Beteiligten.
Passend machen ist gut, ja.
Ja. Und dahinter steht natürlich sehr, sehr eng, wenn man etwas mit den Menschen und nicht gegen die Menschen machen möchte, dann braucht es natürlich eine Organisationsstruktur, die sich dafür eignet. Sprich, wenn wir in der Rolle der Kommunikatoren sind zwischen verschiedenen anfordernden und liefernden Bereichen, dann braucht es eine Struktur, die das abbildet, so dass es einen Austausch gibt und die Leute ihre Fragen stellen können, ihre Trainings erhalten, ihre Anforderungen ganz wichtig einkippen können und dann auch mit, in welcher Weise auch immer, mitentscheiden können. Mhm. Mhm. Das dritte wäre tatsächlich nochmal die Wiederholung: Software ist keine Lösung, sondern Teil der Lösung. Mhm. Die Transformation ist nicht durch eine Installation von Software erledigt. Die muss bedient werden, die muss benutzt werden, die muss gewartet werden, die muss sich auch letztendlich rentieren. Software kann sehr teuer werden und die kann sich trotzdem lohnen, wenn der Mehrwert noch größer ist. Eine vierte Empfehlung quasi obendrauf ist, haben wir auch angesprochen, Prozesse erfordern Geduld, also neue Prozesse erfordern Geduld und Zeit. Und das wiederum betrifft sehr, sehr stark das Management, damit eine vernünftige, ordentliche Forderung und Förderung passiert, um solche Veränderungen im Unternehmen oder in Teilbereichen von Unternehmen, beziehungsweise unter Umständen auch für einzelne Personen, Mitarbeiterrollen, abbilden zu können und die Leute dann, es ist nicht immer Fort- und Weiterbildung, aber zumindest diese Lernkurven und diese Veränderungsprozesse nicht auf halber Strecke zu verlieren und nicht einfach nur zu erwarten, dass das passiert. Hm. Da hängt sehr, sehr viel mit dran. Das ist, was manchmal ein bisschen zu knapp gerät und was manche sozusagen auf halber Strecke oder auf Dreiviertelstrecke dann irgendwann auf die Harte lernen müssen.
Ja, klasse. Also vor allen Dingen Punkt 4 kann ich total unterstützen. Ich kann eigentlich alle unterstützen, weil das merke ich auch in meiner Beratung immer, dass den Leuten vielfach dann die Augen mit solchen Fragestellung wie, was ist das Ziel dahinter, ne? Oder dass man eben, dass man das integriert machen sollte, mit den Mitarbeitern auch zusammen entwickeln sollte und dass man langsam aber sicher in so eine, ja, Prozedur hineinwächst, ne? Da gibt es ja auch so ein schönes Maturitätsmodell von Stefan Hamel, das ja auch immer sehr schön abbildet, dass man eben bitte nicht sofort mit allem im Maximum starten sollte, idealerweise, sondern sich vielleicht langsam aber sicher der Entwicklung öffnet und gleichzeitig dann auch das Unternehmen einfach mitnimmt.
Das benutze ich auch gern, dieses Modell. Das ist, für wer es nicht kennt, Stefan Hamel, mal googeln, das ist eine echte Koryphäe, ein französisch-Kanadier. sein Modell hat 6 Achsen, das klassische, und diese 6 Achsen werden als Spider-Chart dargestellt. Und die Visualisierung finde ich insofern sehr schön, weil wenn man eine Ausrichtung hat, die in eine Richtung eine hohe Anforderung zeigt, aber auf der anderen Seite fehlen zum Beispiel Ressourcen oder Methoden, dann hat man eine dauernde Unwucht zwischen Anforderung auf der einen Seite und Möglichkeiten, diese zu bedienen auf einer anderen Seite. Das heißt, das Ziel ist nicht, so schnell wie möglich alles auf Level 4 oder 5 zu schieben, sondern das Ziel ist erstmal eine Balancierung, sodass keine Unwucht besteht zwischen den verschiedenen Möglichkeiten. Und wenn man dann sozusagen organisch wächst innerhalb dieser verschiedenen Dimensionen, ist das mit viel weniger Friktion und mit viel mehr Lebensfreude verbunden. Und das ist aber nicht ganz trivial, weil das lässt sich natürlich über so einen Spider-Chart wunderbar darstellen, wie auch immer die Erkenntnisse zusammengekommen sind, um das so zu bewerten. Aber das zeigt, dieses Chart alleine oder dieses Modell alleine zeigt natürlich noch nicht, welche Schritte in welcher Reihenfolge und welcher Prio unternommen werden sollen, um entsprechend das nächste Level zu erreichen oder die Unwucht auszugleichen.
Also ich werde das einfach mal in den Shownotes verlinken und ich werde mal ein kleines Beispielbild damit reinhängen, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, wie das aussieht. Und wer da mehr zu wissen möchte, der sollte sich einfach mal die Seite von Stefan Hamel anschauen und wird da bestimmt auch sehr viel schlauer. Ich glaube, er hat einen relativ langen Text dazu geschrieben.
Ja, ich weiß gar nicht, ob die so noch akut ist. Das Letzte, was ich gesehen habe von ihm, war, dass er es umgestellt hatte und man kann auf seiner Seite mit dem LinkedIn Login, und muss man auch keine Angst haben, der belästigt einen dann nicht, dieses Modell am eigenen Unternehmen oder einem fiktiv ausgedachten ausprobieren und dann bekommt man quasi direkt eine Auswertung. Hat da viel Zeit reingesteckt, glaube ich, ist sehr interessant. Ich kann jeden nur animieren, das mal auszuprobieren. Die Gefahr, dass Stefan einen belästigt, würde ich sagen, liegt bei null. Vielleicht gibt es mal eine freundliche Anfrage, ob er mal helfen kann oder so.
Nein, es war wirklich ein sehr sympathischer Mensch und wirklich ein Vordenker, so kann man es wohl sagen.
Und, und in enorm austauschfreudig, muss ich sagen. Ja. Also Stefan kenne ich inzwischen auch schon sehr lange und es ist enorm, wie er bereit ist, wirklich sein Wissen zu teilen und wie der immer noch neugierig zu allem zuhört und auch immer wieder seine eigenen Modelle auch immer wieder überholt und erneuert mit dem, was er zugetragen bekommt oder selber erlebt.
Boah, ja, da haben wir jetzt aber mal wieder ein zweites Mal richtig einen Rundumschlag gewagt. Ich muss sagen, ich glaube, diese zweite Sendung war sogar noch besser als die erste. Ja, schade für alle, die erste nicht hören können, weil wir sie technisch versaubeutelt haben. Aber
wenn du Bock hast, kannst du ja mal das verzerrte Rauschen als Add-on-Download anbieten. Mal gucken, ob sich da jemand drauf traut.
Ja, pass auf, ich biete das für 50 Euro als Download an. Mal schauen, mal schauen, was wir damit machen. Ja, Matthias, super klasse. Toll, dass du das nochmal gemacht hast. Und ich finde wirklich, das Thema digitale Transformation finde ich super, super spannend, weil ich finde, so viele Unternehmen stehen davor und wissen oftmals gar nicht, wo sie anfangen sollen, was das umreißt und wen das auch betrifft im Unternehmen. Und ich glaube, da konntest du heute ein bisschen Aufklärung leisten oder auch ein bisschen sehr viel Aufklärung leisten. Und ich hoffe, dass das allen Hörern auch genauso geht wie mir.
Oh, das würde mich sehr freuen. Vielen Dank für die Einladung, hat mich riesig gefreut. Gerne auch wieder und vielleicht auch mal zu einem, sollte die Resonanz entsprechend sein. Ich habe das Gefühl, das ist auf einem relativ hohen Level angegangen. Vielleicht kann man auch mal in die eine oder andere Weise konkreter werden und sich dann mal was angucken, was nicht so viel it depends hat.
Ja, das stimmt. Das mache ich aber auch sehr gerne, weil das ist jetzt eine etwas theoretische Folge vielleicht. Gerne auch wieder mehr Praxis. Dann sollten wir einfach nochmal sprechen, Matthias.
Fantastisch, sehr gerne.
Vielen, vielen Dank und ich würde sagen, wir hören uns und bis bald.
Alles bald. Vielen Dank, Mike. Viele Grüße.
Deine digitale Transformation ist jetzt abgeschlossen.